Willkommen zurück in Frère Johns Buch mit Gott unterwegs. Jetzt sind wir in den bitteren Jahren des Wiederaufbaus. Aber wie so oft in der Geschichte, wenn man Erwartung und Wirklichkeit miteinander vergleicht, ist da ein großer Bruch. So auch, wenn wir die Wirklichkeit der Jahre nach 538 vor Christus neben die strahlenden Hoffnungen setzen. Wir sind von dem großen Kontrast unweigerlich betroffen, denn da gibt es praktisch keine Gemeinsamkeit. Der Anfang der Bücher Esra Nehemia, die etwa 200 Jahre später geschrieben wurden, beschreibt den Auszug aus Babylon tatsächlich in Form eines neuen und glorreichen Exodus, in dessen Verlauf das ganze Volk wie ein Mann zusammenhielt. Jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass dies eine rückschauende Sicht ist, die die Ereignisse verkürzt und vereinfacht, um ihre Bedeutung im Licht des Glaubens herauszustellen. Die Wirklichkeit muss den meisten zeitgenössischen Beobachtern weit weniger imponiert haben. Da gab es keine wunderbare Straße durch die Wildnis, außer vielleicht in der Vorstellung der kleinen Gruppen, die allerlei Gefahren trotzten, um nach Hause zu kommen. Der Verfasser von Esra Nehemia beschönigt übrigens nicht die Schwierigkeiten, die die Neuankömmlinge gleich von Anfang an erlebten, zum Beispiel die Spannungen mit dem Volk des Landes, den in Palästina gebliebenen Israeliten, wie auch mit den Siedlern, die nach der assyrischen Eroberung 200 Jahre zuvor im Norden angesiedelt worden waren, das spätere Samaria. Selbst wenn die wiederkehrenden Gefangenen nach den Ereignissen von 538 vor Christus tatsächlich von einer Welle des Enthusiasmus ergriffen worden waren, müssen die bitteren Realitäten schnell jeden oberflächlichen Optimismus gedämpft haben. Nach einer Verbannung von 50 oder mehr Jahren verließen sie jetzt ein Land, das für die meisten von ihnen das einzige war, das sie je gekannt hatten. Auch mussten sie mit den Risiken einer schwierigen Reise und dem Unbekannten fertig werden, da sie nach der Heimkehr erwartete. In ihrem früheren Heimatland mussten sie nicht nur anfangen, die Trümmer wegzuräumen und den Tempel wieder aufzubauen, sondern sie hatten auch für sich selbst zu sorgen. Sie mussten ein Stückchen Grund finden und sich ein Haus bauen und währenddessen die Feindseligkeiten der im Land gebliebenen und die Spannungen mit den anderen Neuankömmlingen ertragen. So erklärt sich, warum der Tempelbau nicht vorankam, obschon schnell ein Altar aufgebaut und regelmäßige Gottesdienste veranstaltet wurden. 20 Jahre später, im Jahr 520 vor Christus, war die Arbeit am Tempel noch nicht wieder aufgenommen worden. Zu all diesen Schwierigkeiten kam für die Gläubigen noch ein schmerzlicher Tatbestand hinzu, das Schweigen des Himmels. Die Propheten des Exils waren sich sicher gewesen, dass Gott bald eine Zeit der Segnungen einleiten würde, die den ersehnten Shalom, Frieden, Wohlstand und Glück bringen würde. Aber in diesen harten Jahren nach der Rückkehr schienen Zeichen des göttlichen Wohlgefallens weiter entfernt als je zuvor. Bei den Gläubigen drohte die Ernüchterung in eine dauernde Enttäuschung umzuschlagen, was fast schlimmer war als die Verzweiflung im Exil. Dort konnte man den Traum von der Rückkehr nach Zion zumindest in der Tiefe des Herzens lebendig halten. Aber wie konnte man die Verheißung unbegrenzt lebendig erhalten, wenn die Bedingungen für ihre Erfüllung schon längst gegeben waren? Oder verschob sich die Erfüllung, wie im letzten Gottesknechtlied, auf eine Periode nach dem Tod, wenn alle menschliche Hoffnung schließlich zu Asche geworden ist? Die Hauptaufgabe der Prophetie in der trostlosen Zeit nach dem Exil bestand deshalb in der Erklärung all der unbestreitbaren Verzögerungen, damit die Flamme der Hoffnung in den Herzen der Glaubenden erhalten werde. Vor dem Exil hatten die Propheten kritisiert, wie das Volk die schon am Anfang der Geschichte Israels überdeutliche Güte und Treue Gottes zurückweisen konnte. Sie stellten gelegentlich einen Vergleich mit der Vergangenheit an, der für die Gegenwart negativ ausfiel, indem sie den Anfang der Nation damals auf den Spuren des Pilgergottes in der Wüste glorifizierten. Und doch verzweifelten diese Propheten nicht, weil sie darauf vertrauten, Gott werde sein Volk nie im Stich lassen. Vielleicht musste das Volk erst die Tiefe des Abgrunds erreichen, um den stolzen Nacken zu beugen. Wer weiß, ob Israel nicht bereit sein würde, wieder auf Gott zu vertrauen, wenn die allzu menschlichen Sicherheiten erst einmal zerbrochen wären. Nach der Rückkehr aus dem Exil war die Problemlage völlig verändert. Der Akzent lag jetzt auf der Zukunft, auf der wunderbaren Epoche, die jetzt zumindest im Prinzip beginnen sollte. Anstatt zu sagen, kehrt um zu euren Wurzeln, werdet ein Pilgervolk, rufen die nachexilischen Propheten, macht euch bereit, wacht auf, euer Heil ist nahe. Im Mittelpunkt ihrer Vision standen Jerusalem, die heilige Stadt, und der Tempel. Diese Verherrlichung der Stadt, die sich schon lange ankündigte, spielte schon während des Exils eine besondere Rolle. Jetzt entsprach sie auch noch der politischen Realität. Das Land Israel beschränkte sich tatsächlich auf Jerusalem und die umliegende judäische Landschaft. Die Juden, jetzt ist diese Bezeichnung zutreffend, bildeten nur eine kleine Volksgemeinschaft, die im System des riesigen persischen Weltreichs durch ihre Religion und ihr Gesetz definiert wurde. Dem entspricht die Geschichtsschreibung des levitischen Chronisten etwa um das Jahr 300 vor Christus, der die Geschichte des auserwählten Volkes im Grunde als eine Geschichte Jerusalems und seines Tempels schrieb und darin den Höhepunkt des Planes Gottes vom Anfang der Schöpfung ansah. Die Verheißungen in Bezug auf den kommenden König spielten jedoch keine besondere Rolle mehr. So etwas wie messianische Hoffnungen kristallisierten sich lediglich um die Gestalt Zerubabels, eines Mitglieds der königlichen Familie Davids, der von der persischen Regierung zum Statthalter von Jerusalem ernannt wurde. Aber er verschwand plötzlich von der Bildfläche und von da an erhielt ein Mitglied der großen Priesterfamilien den Titel Hoher Priester und wurde durch die folgenden Jahrhunderte zum Symbol für die Einheit der Nation. Die nachexilischen Bücher der Bibel sind zu diesem Thema nicht sehr ergiebig. Sie verherrlichen das Andenken vergangener Herrschaft, so in den Chronikbüchern, oder machen einige kurze und rätselhafte Anspielungen auf messianische Figuren, die eines Tages erscheinen sollten. Die Gründe für dieses Schweigen liegen auf der Hand. Ein großer Aufruhr zur Wiederherstellung eines unabhängigen Königreiches hätte höchstwahrscheinlich weder den persischen Autoritäten noch den wichtigen Priesterfamilien gefallen, die durch ihre Politik der Zusammenarbeit mit den fremden Herrschern an der Macht bleiben wollten. Im gewöhnlichen Volk jedoch blieben messianische Hoffnungen lebendig, wenn auch in ungenauer und wechselnder Form. Für die Situation nach dem Exil war eine weitere Besonderheit wichtig. Die große Zahl der Juden, die nicht nach Palästina zurückkehrten und entweder in Babylon oder in anderen Teilen des östlichen Mittelmeerraums in der Diaspora-Situation lebten. Sie blieben gefühlsmäßig an ihr Ursprungsland gebunden, so nachzulesen in Nehemia 1. Außerdem schloss der Tag des Heils notwendigerweise auch die Rückkehr aller Glieder des Volkes in das Land ein, das die Stadt und den Tempel umgab und das ihren Vorfahren verheißen worden war. In der nachexilischen Literatur wird diese Rückkehr jedoch nicht mehr im Sinne eines neuen Exodus beschrieben. Die Autoren sehen die Rückkehrenden aus dem Blickwinkel Jerusalems von den vier Enden der Erde kommend. Das Bild ist somit nicht mehr das einer Pilgerreise ins Unbekannte, wie die Reise Abrahams, nicht einmal das eines linearen Exodus zu einem bekannten Ziel, sondern vielmehr das einer Sternwanderung aus den vier Himmelsrichtungen auf Jerusalem, den Mittelpunkt der Welt, zu. Daher rührt ein weiteres traditionelles, auf einen Mittelpunkt konzentriertes Thema, nämlich das Herannahen der Völker zur heiligen Stadt, das sich mit dem Motiv von der Rückkehr der Emigranten überlagert. Dieses weitere Thema hat seine Wurzeln möglicherweise in einer vorisraelitischen Mythe, in der von den Mächten des Bösen die Rede ist, die die Stadt des höchsten Gottes belagern, aber keine Macht haben, sie zu erobern. Zur Zeit der davidischen Monarchie ist diese Mythe bereits in die Geschichte eingegangen. Wir können ihr noch in 2. Samuel 5, 6, in den Psalmen 2 und 48, wie auch im ersten Teil des Buches Jesaja in Jesaja 29 begegnen. In der berühmten Weissagung von Jesaja 2, 2 bis 4 hat sie bereits eine erstaunliche Umwandlung durchgemacht. Die Völker kommen nicht, um gegen Gott und seinen Gesalbten in die Schlacht zu ziehen, sondern um die Tora zu empfangen und zu lernen, auf den Wegen Gottes zu gehen. Der zweite Jesaja, Deutero-Jesaja, nimmt dann das Bild in seinem Sinn wieder auf. Die Nationen kommen zur Stadt herauf und tragen die Söhne und Töchter Israels auf ihren Armen, so in Jesaja 49. In der nachexilischen Literatur taucht die Verschmelzung der Themen von der Rückkehr der Juden und der Ankunft der Nationen in allen möglichen Formen auf. In diesem Zusammenhang nimmt die Vorstellung von einer Pilgerfahrt zum Mittelpunkt im nachexilischen Judaismus eine größere Bedeutung an als die einer Pilgerfahrt nach draußen wie bei Abraham und im Exodus. Wir brauchen nur den Zuspruch zu betrachten, den die Pilgerfahrten nach Jerusalem dreimal im Jahr im Kultus dieser Periode hatten, eine Einrichtung, die offensichtlich einem tiefen Bedürfnis der Gläubigen jener Zeit entsprach. Ohne die Sache übermäßig zu vereinfachen und die beiden Formen der Pilgerfahrt als polare Gegensätze zu behandeln, können wir doch die Frage stellen, was bedeutet dieses neue Motiv für den Glauben des Gottesvolkes? Die Pilgerreise ins Unbekannte bringt das Wesensmerkmal des Glaubens als eines unvorhersehbaren Abenteuers mit dem Pilgergott am besten zum Ausdruck. Die Pilgerfahrt zum Mittelpunkt verstärkt den inkarnierten Charakter dieses Glaubens, der keine individualistische Reise ist, keine Flucht aus der diesseitigen Realität, auch kein zielloses Dahintreiben. Er ist vielmehr ein Weg, der zu einer Begegnung mit dem Anderen und daher auch mit den Anderen führt. Die Pilgerfahrt zum Zentrum, Jerusalem, drückt sowohl die feierliche Begegnung im Tempel mit demselben Gott aus, der im Ursprung des Nomadendaseins stand, als auch die daraus resultierende Begegnung mit allen in der Stadt, die gerufen waren und ebenfalls die mühsame Reise ins Land der Verheißung unternommen haben. Da diese neue Form der Pilgerreise mehr irdisches Beiwerk hat, ist sie natürlich auch anfälliger dafür, zu einem Zerrbild des wirklichen Glaubens, also zum Götzendienst, herabzusinken. Aber wie könnte der Glaube je wirklich in die Geschichte verwebt werden, ohne dieses Risiko einzugehen? Das waren die Ausführungen von Frère John zum Thema Die bitteren Jahre des Wiederaufbaus. In der nächsten Episode geht es um das verwandelte Jerusalem. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.